Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und dann ist es wieder soweit.
Radio Tux. The German Ladles Radio. The German Ladles Radio.
Weihnachtssendung. Heute am Mikrofon Uli Glehmann. Hallo. Schöner Titel, wie ich finde. This Year Will Be Different. Passt ausgezeichnet zum nächsten Thema. Wir haben uns bei Radio Tux entschlossen, im nächsten Jahr einige kleine Änderungen durchzuführen. So werden wir beispielsweise verstärkt von regionalen Veranstaltungen berichten. In diesem Jahr waren wir in Landau auf dem Linux-Infotag und durften dort einige interessante Interviews führen. Leider können wir die nicht alle bringen, deshalb hier zwei Schmankerl. Das erste zum Thema Virtualisierung führte mein Kollege Henrik Reigel mit Gregor Regus.
Ja, hallo, herzlich willkommen auf dem Linux-Infotag. Mein Name ist Henrik Reigel und ich habe gerade vor mir den Gregor Regus. Der hat auf seinem Namensschild Virtualisierung stehen. Gregor, erzähl doch mal, was kann man sich darunter vorstellen bei dir?
Ja, also wir haben heute ein bisschen verschiedene Methoden zur Virtualisierung von Rechnern, das heißt das Ausführen von einem Rechner in einem anderen Rechner hier vorgestellt am Stand und auch kurz in einer Veranstaltung dazu gemacht. War ziemlich viel los, also scheint sehr in das Thema zu sein. Wir haben jetzt gerade Open Source bzw. Linux-basierte Virtualisierer behandelt, wie KVM und Xen.
Ja, was ist das Spezielle jetzt praktisch an KVM oder an Xen? Ist da ein Unterschied dazwischen? Bauen die auf anderen Methoden auf? Warum sollte ich jetzt zum Beispiel KVM oder Xen nehmen?
Ich glaube, zurzeit ist es eigentlich eher eine Glaubensfrage. Es sei denn, ich habe einen älteren Prozessor, dann muss ich natürlich, bin ich quasi gezwungen, um Xen zu nehmen, da KVM eine Virtualisierungsunterstützung im Prozessor verlangt. Und deswegen fällt es dann aus. An sich ist es eigentlich egal, da über die libvirt beide von den gleichen Werkzeugen auch angesprochen werden können. Und mittlerweile, zumindest laut Red Hat, selbst habe ich es nicht überprüft, auch ähnliche oder sogar KVM sogar bessere Performance hat.
Ja, was brauche ich ungefähr als Systemvoraussetzung, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte auf meiner normalen Hardware jetzt noch einen virtuellen Computer installieren? Was würdest du da vorschlagen?
Das Einzige, was wichtig ist, wenn ich KVM nehme, diese Virtualisierung im Prozessor muss vorhanden sein und sonst Speicher und noch mehr Speicher. Alles andere ist eigentlich zweitrangig.
Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Du hast jetzt zwei Punkte angesprochen. Einmal Hardware, brauche ich außerdem schon vorher angesprochenen Prozessor, den ich für die Virtualisierung eventuell brauche, wenn ich KVM nehme. Bei Xen brauche ich es ja nicht. Aber brauche ich außer den Hardware-Anforderungen noch irgendwas Spezielles, außer dann noch RAM? Oder kann ich das jetzt auf einem selbst zusammengebauten Rechner mit beispielsweise 2 oder 4 GB RAM ohne weiteres laufen lassen?
Also wenn es eine oder zwei oder drei Maschinen sind, dann reicht 4 GB eigentlich locker, es sei denn, wir nehmen dann Windows Vista und später, dann müssen wir natürlich entsprechend mehr Speicher haben, weil die, glaube ich, schon 1 GB brauchen allein, um zu laufen. Das stimmt vielleicht nicht so ganz mit den Erweiterungen, nämlich unter Xen ist es möglich, dass wir zum Beispiel Windows nicht ausführen können, weil wir, um paravirtualisierte Systeme zu benutzen, wie Xen das eigentlich macht oder machte ursprünglich, müssen wir das Gastsystem verändern. Und das geht ja mit Windows allerdings nicht, weil wir ja keinen Source Code dazu haben. Und deswegen läuft Xen mittlerweile auch mit Unterstützung von Virtualisierung im Prozessor. Das heißt, wenn wir irgendwelche Closed Source Systeme betreiben wollen, sollen wir auch die Unterstützung im Prozessor haben.
Und wie sieht das aus mit der Software beziehungsweise mit dem Betriebssystem, wo ich jetzt das Host-System, also praktisch das System betreibe, wo ich dann später die verschiedenen Gastsysteme, sprich die virtuellen Maschinen laufen lasse. Brauche ich da spezielle Anforderungen an die Distributionen? Funktioniert das unter jeder Distribution wie Debian-basiert oder Fedora oder sowas in der Art? Oder brauche ich da irgendwelche speziellen Softwareanforderungen noch?
Das macht schon einen kleinen Unterschied, denn manche Distributoren unterstützen jetzt als Hauptvirtualisierer KVM und manche bieten beides. Manche vielleicht sogar nur Xen, das weiß ich jetzt nicht, aber zum Beispiel sowohl Fedora als auch Ubuntu bieten eigentlich hauptsächlich Unterstützung für KVM. Und Red Hat hat sich, also auch Fedora dann, hat sich davon verabschiedet, Xen weiter zu unterstützen. Also die jetzt laufenden Systeme werden bis 2014 noch gepflegt und dann gibt es Schluss mit Xen. Bei Ubuntu ist es ähnlich, also Ubuntu war sogar das erste System, das auf KVM vollständig umgeswitcht ist. Das heißt, wenn wir die Systeme haben, bietet es natürlich an, das KVM zu benutzen an sich, es sei denn, wir wollen dann uns ein bisschen mehr Arbeit machen, dann können wir natürlich auch Sender installieren. Bei anderen wie Debian hat man die Möglichkeit, beides zu benutzen.
Und wie ist es mit den Paketen, wenn ich die jetzt installieren will? Das heißt, ich will jetzt KVM installieren. Gibt es die Repositories bzw. Paketverwaltung ganz normal oder ist es schon auch in den Betriebssystemen bzw. in den verschiedenen Distributionen schon drinne?
Ja gut, die Unterstützung für KVM ist ja sowieso schon im Kernel drin. Ich brauche aber noch das Userland und das ist in allen Repositories zumindest sowohl bei Fedora als auch Ubuntu vorhanden. Bei Debian sind sogar sowohl Zen als auch KVM vorhanden. Also man kann beide benutzen. Das Problem ist mit Debian ist wahrscheinlich, dass das System ziemlich schnell alt wird und KVM bringt ungefähr 2 Versionen pro Monat, 2 neue. Und das heißt, da wäre vielleicht möglicherweise Ubuntu die bessere Alternative, um ein bisschen moderneres System zu haben. Aber wir können auch Backport-Kernel nehmen oder so, falls wir das wollen.
Und wie siehst du jetzt praktisch die Zukunft jetzt gerade von KVM jetzt in Bezug auf die Features, die man damit machen kann? Also ich spreche da jetzt gerade mal so die großen kommerziellen Anbieter wie zum Beispiel VMware an, die sich da ja viel auch auf die Server-Virtualisierung gestürzt haben, wo man auch wirklich komplette Cluster aufbauen kann, die untereinander miteinander arbeiten, wo dann Netzwerke auch virtualisiert werden, wo man auch das Klonen von den Rechnern und das Backup von den Rechnern schon innerhalb der Virtualisierung gemacht hat. Wie sieht es da ungefähr bei KVM an, also gerade jetzt im Profibereich und der Zukunft?
Gut, im Profibereich haben wir eigentlich Red Hat, das das Ganze eigentlich organisiert und die haben vor ein paar Wochen, glaube ich, gab es Red Hat Summit in Chicago und da haben sie das neue 5.4, glaube ich, vorgestellt, wo KVM eigentlich jetzt als Hauptvirtualisierer drin ist. Und unter anderem haben sie auch ein Verwaltungssystem, das ähnlich funktionieren soll wie ESX bei VMware. Nebenbei haben sie auch gemeint, dass bezüglich Performance gibt es eigentlich nichts Besseres mittlerweile als KVM. Das scheint sich ziemlich verändert zu haben, weil die früheren Versionen enorme Probleme mit Skalierbarkeit. Scheinbar ist es jetzt nicht mehr so und deswegen denke ich, dass allein dadurch, dass KVM schon im Kernel ist und überlebt wird, eigentlich die gleichen Werkzeuge benutzen kann wie Zen, ist es eher besser für KVM als für Zen weiter zu bestehen. Aber andererseits, Zen benutzen halt schon sehr viele Firmen und sie werden wohl nicht so schnell aufgeben. Und Zen selbst will immer noch in den Kernel rein. Wenn es das gelingen würde, dann denke ich, haben beide gleiche Chancen eigentlich.
Und du selbst, du hast ja jetzt hier schön das vorne schön auf dem Rechner aufgebaut, hast auch den Vortrag bzw. den kleinen Workshop für die Anfänger dazu. Setzt du denn selber die Virtualisierung auch ein? Hast du zum Beispiel einen kleinen Server, wo du welche Maschine auch immer drauf hast? Oder hast du eine kleine Entwicklungsumgebung zu Hause? Programmierst du daran selber? Oder wie setzt du das jetzt privat persönlich ein?
Ja, also eigentlich virtualisiere ich auch selbst. Daher auch die Erfahrungen oder auch der Vortrag. Mittlerweile auch mit KVM, weil das halt, sagen wir, das Einfachste ist. Früher habe ich VMware in verschiedenen Ausprägungen benutzt, aber da ist immer wieder die Probleme gab, dass bei neuen Kernel das alte VMware nicht mehr funktioniert hat. Irgendwann ging es auf die Nerven und seit dieser Zeit benutze ich KVM. Das ist natürlich so, dass wenn man auf dem Desktop irgendein System virtualisieren, um zu entwickeln oder irgendwie in dieser Richtung, also keine Server-Virtualisierung machen will, dann ist natürlich die VMware Workstation immer noch ungeschlagen, aber es geht auch mit KVM, wenn man nicht unbedingt die ganzen Funktionen also diese ganze Menge von Funktionen braucht, weil sehr viele zielen auch auf Firmen und im privaten Bereich sind sie nicht so nötig.
Ja, also du siehst also große Zukunft für Virtualisierung allgemein und KVM. Ja, da bedanke ich mich für das Interview und hoffe, ja, beide haben noch einen schönen Tag heute. Danke.
Vorträgen zu aktuellen und interessanten Themen gab es in Landau natürlich auch das eine und andere zu sehen. So zum Beispiel den Stand des Linux VDR-Projektes, auf dem ein freier, mit Linux betriebener digitaler Videorekorder vorgestellt wurde. Da die Teile gut aussahen und ich mich schon länger dafür interessiere, habe ich gleich die Gelegenheit wahrgenommen und einen der Entwickler interviewt. Ich sprach mit Dieter Hamenner.
Und der nächste Gast sitzt hier bei mir vom VDR-Projekt. Stell dich einfach selber mal vor.
Hallo, ich bin Dieter Hamettner. Ich bin erstmal ein VDR-User und in zweiter Linie bin ich ein Entwickler vom Live-Plugin für den VDR. Aber heute hier auf dem Linux-Tag geht es erstmal um den VDR an sich zu präsentieren für die Leute, die hier zu Besuch sind.
Okay, der VDR ist ja mehr als nur ein reiner digitaler Videorekorder. Worin unterscheidet sich jetzt der VDR zu anderen, sagen wir mal, kommerziellen Lösungen, die man so kaufen kann?
In erster Linie bietet der VDR ein bisschen mehr Flexibilität. Man kann ihn gleichzeitig als Server, als Client einsetzen. Man kann zum Beispiel in einem Server, in einem feststehenden Rechner mehrere TV-Karten einbauen und einen VDR als Client im Wohnzimmer und einen im Schlafzimmer haben und auf die zentralen Server zugreifen.
Das heißt, ich kann damit quasi eine multimediale Vernetzung in einem Haus machen, wo ich verschiedene Clients stehen habe, einen zentralen VDR als Server. Und jeder kann sich sein individuelles Fernsehprogramm mehr oder weniger zusammenstellen.
Das ist richtig. Man braucht natürlich für gleichzeitige Wiedergabe von auf unterschiedlichen Clients mehrere Empfangskarten im Server.
Jetzt ist es ja bei Linux manchmal so, dass Hardware-Unterstützung nicht unbedingt so ganz optimal ist. Ab und zu gibt es ein paar Probleme, den passenden Treiber zu finden. Worauf muss ich da achten, wenn ich mir so einen VDR zusammenstecken will?
Man sollte darauf achten, die richtigen DVB-S, C oder T-Karten zu kaufen. Eine Liste der unterstützten Karten findet man im VDR-Wiki zum Beispiel, www.vdrwiki.de.
Da finde ich dann auch, was ich so an Hardware sonst noch brauche.
Das ist richtig, Hardware, welche Plugins sinnvoll sind, für welchen Anwendungsfall. Insgesamt Informationen zum VDR ist da sehr gut abzulesen.
Wenn ich jetzt mit Linux noch keine Erfahrung gemacht habe, was muss ich vorab wissen oder was sollte ich gelesen haben, bevor ich mich in das Projekt VDR stürze?
Mit einfachen Distributionen wie zum Beispiel Ubuntu kann man schon sehr gut anfangen, ein Linux zu installieren. Und wenn man dann weiß, wie man zu den Distributionspaketquellen dazufügen kann, kann man die Paketquellen von Tobias Grimm hinzufügen. Und da gibt es ja schon fertig kompilierte VDR-Pakete, die man dann auf dem Rechner installieren muss. Und dann muss man nicht mehr so viel konfigurieren.
Das heißt, ich muss also nicht unbedingt in dieser schwarz-weißen Shell irgendwelche Hieroglyphen einhacken mit teilweise komplizierter Syntax, damit das Ganze läuft.
Für einen einfachen Anwendungsfall nicht. Da kann man schon. Es gibt außerdem auch fertige VDR-Distributionen. Eine Liste davon findet man auch im VDR-Wiki, die also spezialisiert darauf sind, dass man eine DVD in den Rechner einlegt und am Ende einen lauffähigen VDR hat.
Aha, also quasi schon fast eine Plug-and-Play-Lösung.
Ich benutze lieber die Distributionslösung, weil ich da flexibler bin. Ich kann mehr was machen. Es gibt allerdings diese Plug-and-Play-Lösungen, ja.
Jetzt habe ich gehört, VDR lässt sich auch realisieren mit etwas älterer Hardware. Was sollte ich so an Systemvoraussetzungen mitbringen, um einen VDR damit betreiben zu können?
Für normales Fernsehen, also SD-Fernsehen heutzutage gesprochen, im Gegensatz zu HD-Fernsehen, reicht zum Beispiel ein Rechner mit einem Pentium 3 und etwa 600 MHz CPU. Wenn man eine DVB-S-Karte, eine sogenannte Full-Featured-Karte in dem Fall einbaut, ist das vollkommen ausreichend, um ein VDR zu betreiben. Wenn man HD-Fernsehen sehen möchte, dazu muss man allerdings auch noch Entwicklungsversionen vom VDR benutzen, sollte es ein Rechner der Atom-Leistungsklasse mit der Ion-Plattform von Nvidia sein. Also es braucht eine entsprechende Grafikkarte, die HD-Content dekodieren kann.
Ist es denn möglich, von SD auf HD nachher umzustellen, wenn ich mich in die Materie ein bisschen mehr eingearbeitet habe, oder muss ich dann wieder von vorne anfangen?
Wenn man schon jetzt einen SD-VDR anfangen möchte, dann sollte man bei Satellitenempfang darauf achten, DVB-S2-Karten zu kaufen. Allerdings gibt es da sehr wenige Full-Featured-Karten. Deswegen braucht man auch schon entsprechende Grafikausgabe auf dem Rechner und dann lohnt sich auch wieder diese Ion-Plattform von Nvidia.
Letzte Frage, was muss ich etwa investieren, um mir einen VDR-Rechner aufzubauen?
Also wir haben hier einen Rechner basierend auf dem Core2 Duo mit Nvidia 9300 Onboard-Grafik. Der hat etwa 400 Euro gekostet mit Festplatte, RAM und der S2-Karte.
Also durchaus ein preisgünstiges Vergnügen, wenn man es mal vergleicht mit einem gekauften digitalen Videorekorder.
Es ist aber die gleiche Preiskategorie.
Etwa die gleiche Preiskategorie, aber mehr Spaß und mehr Möglichkeiten.
Genau.
Okay, Informationen, du hast eben schon mal angesprochen, es gibt ein Wiki, gibt es auch ein Forum, eine Mailingliste oder ein IRC-Channel, wo man mit den Entwicklern zum Beispiel direkt in Kontakt treten kann?
Es gibt das deutsche Forum vdrportal.de. Da sind die Entwickler vertreten, da sind sehr viele Leute, die helfen können. Es gibt dann auch auf vdrportal.de ein IRC laufen, wo auch Leute, die täglich mit VDR umgehen, zu finden sind.
Also ich finde, wenn ich Hilfe suche, finde ich auch immer einen kompetenten Ansprechpartner.
Wenn man im Wiki und im VDR-Portal fragt, bekommt man auch die Hinweise aufs IRC Und auch im VDR-Portal, das ist ein Forum, da sind sehr viele Themen, wo man schon nachschauen kann mit der Suchfunktion oder halt selber die Frage stellen.
Okay, dann vielen Dank für das Interview.
Das war's vom Linux-Infotag in Landau. An dieser Stelle nochmals ein ganz dickes Dankeschön an die Initiatoren Peter und Ecki für den besonders netten Empfang. Wir kommen bestimmt im nächsten Jahr wieder vorbei. Und bevor es jetzt mit den Weihnachtsgrüßen weitergeht, noch ein bisschen Musik. First Noel. Ja, der Linux-Infotag in Landau war natürlich nicht die einzige Veranstaltung, von der Radio Tux in diesem Jahr berichtet hat. Wir waren so ziemlich auf allen Veranstaltungen in Deutschland, unter anderem auf dem Linux-Tag und dem Chemnitzer Linux-Tag. Und wen wir dort alles getroffen und gesprochen haben, hier ein kurzer Jahresrückblick.
So, hallo zusammen am Nachmittag hier an den Linux-Tagen in Chemnitz. Neben mir steht jetzt Ralf Spenneberg.
Ja, hallo, hier ist Ralf Spenneberg auf Radio Tux.
Okay, liebe Hörer, hier sind Adriane und Klaus Knopper.
Hallo. Hallo. Ja, ich bin online, genau, gut.
Ich glaube, ich auch.
Ja, wieder zurück hier auf dem Linux-Tag 2009, live aus den Messehallen in Berlin.
Geht's jetzt weiter mit der Free Software Foundation Europe und da habe ich hier gegenüber sitzen den Carsten Gerloff. Hallo Carsten.
Hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung.
Was machst du da persönlich in dem Verein?
In der Free Software Foundation Europe bin ich jetzt gerade am Samstagabend zum Präsidenten gewählt worden.
With me here is Joe Sanker-Brockmeyer. He is the Community Manager of OpenSUSE. Hello.
Merry Christmas and happy holidays from the OpenSUSE Boosters team.
Hello, Pavel, Michael,
Peter,
Will,
Nathan, Lubosch.
Also wenn ihr Fragen habt an Max Piwek und Paul Frielz,
yes,
dann schreibt doch die Fragen am besten gleich in Englisch in den Chat.
Hello, I'm Tatika from Fedora Project and I would like to wish you an awesome Christmas from Venezuela.
Jetzt sprechen wir über die schreibende Zunft, genau. Und dazu habe ich Dr. Markus Würz hier vor mir sitzen.
Wir haben ja unseren französischen Tag heute und deswegen ist wieder bei mir jemand aus Frankreich und wir werden dieses Interview wieder in Englisch durchführen. Here is Andre Zapolsky. He is the president of FNIL. And my first question is, what is the FNIL?
Well, what you know here in Germany is the Linux Verband.
Live.
So, yes, what you call live. And actually, the FNIL is the same thing as live.
Wir fangen heute an mit einer Sendung rund um Social-Zeug. Und dazu haben wir den Frank Karliszek eingeladen und den Tim Pritloff. Ich glaube, Tim, dich muss ich nicht wirklich vorstellen.
Wir reden jetzt über OpenOffice.org. Vielleicht erzählst du erstmal, wer du bist, was du bei OpenOffice.org machst.
Ja, mein Name ist Florian Effenberger. Ich bin seit gut 5 Jahren im Projekt OpenOffice.org engagiert, vor allem im Bereich Marketing. Ich bin momentan der Co-Lead des internationalen Marketingprojekts.
Hallo, herzlich willkommen hier zum Tux Radio mit Mario Behling, live von der Frostcon. Und wir haben hier einige Supporter, Developer, Contributors vom Lumera-Projekt.
Also, vor mir sitzt Henrik Richter. Er kommt von GNOME. Also Henrik, du bist der Übersetzungskoordinator.
Genau, verantwortlich für die deutsche Übersetzung und koordiniere da die Abläufe, dass bei den ganzen Freiwilligen das alles funktioniert.
So, vor mir sitzt jetzt der Gerd mit Doppel-I, ja. Also, ist schon ein sehr spezieller Name. Dietgar Hoffmann, aber Hoffmann ist dann halt doch ganz normal, ne? Okay, und du kommst von CentOS.
Ach, eine schöne Musik, leider schon wieder zu Ende. Aber es wird Zeit für die Weihnachtsgrüße. Und den Anfang diesmal macht unser Kollege Roman aus der Schweiz.
Don't forget, it's the season of peace and the time to be jolly.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Tux, ich nehme mir heute Freiheit und schwätze auf Schweizerdeutsch zu euch. In der Hoffnung, dass mir der ein oder andere auch wird verstehen. Ich wünsche uns eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ein guter Rutsch ins neue Jahr und ein paar Stunden, wo wir Ruhe haben und wo wir uns erholen können. Und ich wünsche uns, und da rede ich jetzt nicht nur für uns Schweizer, sondern für auch die deutschen Kameraden, für die Österreicher und überhaupt für alle deutschsprachigen Leute. Ich wünsche uns ein bisschen mehr Toleranz, ein bisschen mehr Verständnis fürs Gegenüber und ein bisschen weniger ein Gegeneinander statt ein Füreinander. Während der Weihnachtszeit sind solche Sachen vielleicht ein bisschen einfacher. Und ich wünsche uns, dass wir auch während dem ganzen Jahr 2010 ein bisschen mehr füreinander statt gegeneinander arbeiten können. In dem Sinn freue ich mich, euch wiederzuhören im schönen Jahr 2010, natürlich bei Radio Tux. Auf Wiederhören miteinander.
Ja, hallo, hier ist der Henrik Heigl vom Fedora-Projekt und ich wünsche allen Zuhörern ein frohes neues Jahr 2010 und natürlich den guten Rutsch dahin.
Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen von Radio Tux ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, ich denke, Radio Tux hat dieses Jahr ziemlich viel auf die Beine gestellt und ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz auf das, was wir dort geleistet haben und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mit derselben Energie, mit demselben Elan weiter für euch aus der Open Source Welt berichten. Für mich ist das Jahr noch nicht völlig vorbei, denn es kommt ja noch der Chaos Communication Congress und dann sind wir auch schon dabei, die nächsten Vorbereitungen zu treffen, nämlich für das nächste große Ereignis, die CeBIT 2010. Und bis dahin hören wir uns sicher in unseren regelmäßigen Podcasts weiter.
Was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Und für alle diejenigen, die noch keins haben, habe ich hier einen ganz heißen Tipp. Radio Tux verlost in diesem Jahr einen Buchgutschein vom Open Source Press Verlag für ein Fachbuch eurer Wahl. Wie ihr da rankommt, nach der nächsten Musik. Ja, ich hatte es vor der Musik bereits angekündigt. Radio Tux verlost in diesem Jahr 3 Buchgutscheine vom Open Source Press Verlag für ein Fachbuch eurer Wahl. Um einen zu gewinnen, beantwortet uns einfach folgende Frage. Wann erblickte das Linux-Maskottchen Tux das Licht der Welt und wie kam es zu seinem Namen? Wenn ihr die richtige Antwort wisst, schreibt an info@radiotux.de und gebt an, welches Buch ihr haben möchtet. Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 31.12. Silvester. Viel Glück! So, ich muss dann auch mal wieder los. Das war's, die Weihnachtssendung 2009 von Radio Tux. Für euch am Mikrofon war Uli Klemann. Ich wünsche euch allen und euren Lieben ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr. Wir hören uns.
Oh, der perfekte Baum.
Letzte Nacht kam dir der Traum, Bäume gehen vorüber, dein Zimmer ist noch leer, Weihnachtsdufte ziehen rüber. Hast November abgewartet, hast auf Osterdeko stehen, hast den Baumstock in Kartons, hast vergessen aus Versehen. Jetzt gehst du langsam auf sie zu, mit Fäden im Gesicht, das Zerpieken in den Augen, doch das hindert dich nicht. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum, hol die Säge aus dem Auto, dann werden wir sie klauen. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum, sie ist so grün. Das ist mein Baum. Deine Hände sind schon taub, hast Splitter in den Augen, zwischen Spänen und Staub. Fällt es schwer noch dran zu glauben, hast den halben Wald verwüstet, hast die Bäume nicht gezählt, hast das alles nicht gewollt und hast viel zu schnell gesehen. Jetzt gehst du langsam auf sie zu, spinnen Fäden im Gesicht, zerfliegt mir in den Augen, doch das hindert dich nicht. Denn das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum. Hol die Säge aus dem Auto und dann werden wir sie klauen. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum. Sie ist so schön, das ist mein Baum.
verschwunden aus meinem Wald. Tanne, 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 Tanne. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum. Hol die Säge aus dem Auto und dann werden wir sie klauen. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum. Sie ist so schön, das ist mein Baum. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum für mich. Das ist die perfekte Tanne, das ist der perfekte Baum für mich.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Links.